¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidas, bienvenidos zur 151. Ausgabe des Onda Info. Zugegeben, die Verlockung, kollektiven Winterschlaf zu halten, war groß. Aber am Ende haben wir uns doch mal wieder aufgerafft, ein randvolles Programm zu zaubern.
Sogar Paraguay hat es diesmal in den Nachrichtenblock geschafft. Aber wo sonst schon versucht, ein roter Bischof Präsident zu werden. Und das trotz Veto vom Vatikan.
In Guatemala dagegen will die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú künftig die drögen Politiker aufmischen. Man darf gespannt sein.
In Venezuela dafür alles beim Alten. Präsident Chavez lässt sich vom Parlament noch schnell ein paar Sondervollmachten bestätigen. Bahn frei und auf geht's in die sozialistische Morgenröte, oder was? Uns war das Thema einen Kommentar wert.
In Brasilien geben ganz andere Kaliber den Ton an. Folterknechte spielen zum Samba auf. Gibt es nicht? Doch, das gibt es.
Auch in Ecuador herrscht Bewegung auf den Straßen. Präsident Correa musste mit anschauen, wie mal eben der Kongress belagert wurde. Worum es geht, berichten wir euch in einem Beitrag.
Und schließlich fragen wir noch einmal nach, wie es um die Menschenrechte in Mexiko bestellt ist. Was ist los in Oaxaca und wie geht es den politischen Gefangenen?
Bevor es losgeht, noch eine Kurzmeldung aus der Personalabteilung. Das Onda Info hat für die nächsten Wochen Unterstützung vom Radio Stuttgart, vom Freien Radio für Stuttgart erhalten. Und zwei neue Sprecherstimmen gibt's auch noch. Gracias y bienvenidas.
Musik kommt diese Woche von
den Mutanchis aus Brasilien.
Und Fuga aus Mexiko.
Außerdem Cordeo de Fogo Encantando aus Brasilien.
Und einem Mariachi-Orchester aus Mexiko-Stadt.
Und Arnaldo Antunes, der Hörern in Deutschland durch sein Mitwirken bei den Tribalistas bekannt sein dürfte.
Danke fürs Einschalten. Hasta luego.
Und jetzt mal los endlich. Jetzt.
Guatemala. Rigoberta Menchú, Guatemalas populärste Indigena, gab kürzlich offiziell ihre Kandidatur für die kommenden Präsidentschaftswahlen im September bekannt. Offen ist jedoch, für welche Partei Menchú ins Rennen gehen wird. Ursprünglich hatte die 48-Jährige erst im Jahr 2011 zu den Präsidentschaftswahlen antreten wollen. Vertreter von Indigena-Organisationen entschieden jedoch, Menchús Kandidatur vorzuziehen. Vermutet wird, dass sie sich durch den Wahlerfolg von Evo Morales in Bolivien ermutigt sieht. In Guatemala wie auch in Bolivien stellen Indigenas die Bevölkerungsmehrheit. Die Quiché-Indigena Rigoberta Menchú wurde international durch ihr 1983 veröffentlichtes Buch Leben in Guatemala bekannt. In ihrer Biografie schildert sie das Grauen der guatemaltekischen Militärdiktatur. Die indigene Bevölkerung litt besonders darunter. Das Unterdrückungsregime kostete zwischen 1962 und 1996 rund 200.000 Menschen das Leben, darunter auch Menchús Eltern. Rigoberta Menchú selbst war in der Landarbeitergewerkschaft CUC und im Guerillaheer der Armen EGP aktiv. 1992 erhielt sie den Friedensnobelpreis aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes für die indigene Bevölkerung Guatemalas und dem Kampf für die Einhaltung der Menschenrechte. Die Präsidentschaftskandidatin dürfte es jedoch aus zwei Gründen schwer haben. Gegen sie steht nicht nur ein Großteil der weißen und mestizischen Bevölkerung Guatemalas mit seinem unverblümten Rassismus, Menchú ist auch innerhalb der Maya-Organisation nicht unumstritten. Dort wird ihr vorgeworfen, dass sie sich zu sehr in der Rolle von Guatemalas bekanntester Indigena gefalle. Abzuwarten bleibt, wie Rigoberta Menchú den Vorwürfen in der nächsten Zeit entgegentritt.
In Paraguay gab der populäre Bischof Fernando Lugo bekannt, bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr anzutreten. Seine Aussichten wären nicht schlecht. Umfragen zufolge liegt der Bischof klar an der Spitze der Wählerpräferenz. Lugo gilt vielen als Hoffnung für eine Demokratisierung des Landes. Paraguay wird seit Jahrzehnten von der rechtskonservativen Colorado-Partei beherrscht, in der auch der langjährige Diktator Alfredo Stroessner sein politisches Zuhause hatte. Der auch roter Bischof genannte Fernando Lugo unterstützt seit vielen Jahren die landlosen Bauern in ihrem Kampf gegen Großgrundbesitzer und multinationale Agrarunternehmen. In letzter Zeit organisierte der Geistliche sogar Demonstrationen gegen die Regierung Duarte. Dem Vatikan war derartiges politisches Engagement stets ein Dorn im Auge, weshalb der Papst den streitbaren Bischof vor zwei Jahren in den Vorruhestand schickte. Doch ob Fernando Lugo überhaupt antreten darf, ist strittig. Die Verfassung Paraguays verbietet es kirchlichen Würdenträgern, bei Wahlen zu kandidieren. Denn Lugo mag zwar in den Vorruhestand geschickt worden sein, Kirchenrechtlich behielt er aber den Bischofstitel. Daran änderte auch sein öffentlicher Rücktritt als Bischof im Dezember vergangenen Jahres nicht. Und bislang weigert sich der Vatikan, den Bischof zu laisieren, also ins zivile Leben zu entlassen. Die Frage, ob Fernando Lugo auch zivilrechtlich noch als kirchlicher Würdenträger zu sehen ist, müssen nun die Gerichte entscheiden. Doch mit zwei so mächtigen Gegnern wie der Colorado-Partei und dem Vatikan wird es Fernando Lugo nicht leicht haben, sich durchzusetzen. In Venezuela werden die Verstaatlichungen im Versorgungssektor fortgesetzt. Für gut eine halbe Milliarde Dollar kaufte der Staat dem US-Konzern Verizon, dessen 28,5% Anteil am venezolanischen Telekommonopolisten CanTV ab. Bereits in der ersten Februarwoche sicherte sich Venezuela einen Mehrheitsanteil am größten privaten Energieversorger des Landes, ebenfalls von einem US-Unternehmen. Die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien und Monopolunternehmen ist eines von 5 Eckpunkten der Regierung Chavez. Die auch Motoren genannten Eckpunkte sollen Venezuela in einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts führen. Mit diesem Slogan hatte Chavez im vergangenen Dezember einen überwältigenden Wahlsieg errungen. Um sein Ziel möglichst zügig anzugehen, hat sich Chavez von der venezolanischen Nationalversammlung umfangreiche Sondervollmachten gewähren lassen. Dazu jetzt eine Meinung aus der Onda-Info-Redaktion.
Vieles laufe noch nicht rund, geben Regierungspolitiker und Chavez-Anhänger zu und haben seit Jahren eine überzeugende Erklärung parat. Die Fälle von Korruption, von Opportunismus, die überzogene Reaktion auf Kritik, das postkoloniale Präsidialsystem, all das seien geerbte Strukturen der Gottlob untergegangenen Zwei-Parteien-Diktatur vor 1999. All das ließe sich nicht über Nacht ändern, aber man sei ja auf einem guten Weg, hin zu einer wahrhaft partizipativen Demokratie, zu Emanzipation von jahrhundertelanger autoritärer Herrschaft, zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Jetzt hat die Nationalversammlung dem wiedergewählten Präsidenten Chavez umfangreiche revolutionäre Vollmachten eingeräumt. Für zunächst 18 Monate kann der Kommandante nun seine 5 Motoren anlassen, mit denen Venezuela in den Sozialismus des 21. Jahrhunderts brausen soll. Viel von dem, was da geplant ist, klingt verdammt gut. Der Ausbau kommunaler Entscheidungsmacht, die staatliche Kontrolle strategischer Industrien und von Monopolunternehmen, ein umfassender Paradigmenwechsel im Erziehungswesen. Mit den Sondervollmachten sollen die alten, geerbten Strukturen schnell und ein für alle Male über Bord geworfen werden. Es ist ja nun nicht so, dass die Nationalversammlung ein schwieriger Kunde des Präsidenten sei. Durch den idiotischen Wahlboykott der Opposition sitzen dort nämlich ausschließlich Abgeordnete aus dem Regierungslager. Jetzt also beschneidet die Legislative ihre Macht in einem Akt freiwilliger Selbstkastration. Das mag ja ebenso revolutionär sein wie die Machtexplosion auf kommunaler Ebene, es ist nur nicht gut. Denn eine Explosion präsidialer Macht ist gelinde gesagt mit Vorsicht zu genießen. Billig ist die Rechtfertigung, dass dies auch die alte Zwei-Parteien-Diktatur ein halbes Dutzend Mal praktiziert habe, denn diese Zeiten sollten ja eigentlich unwiederbringlich vorbei sein. Die Rolle Chavez erinnert mehr und mehr an die Legende vom guten König. Sein Herz war gut, er war kein Schwein, doch will er ganz allein regieren, will euch ein guter König sein oder ein guter Caudillo. Er herrschte mild in einer Zeit mit vielen Feinden und viel Neid. Und lang soll er herrschen. Die Möglichkeit unbegrenzter Wiederwahl wird wohl kommen, die Einheitspartei auch. Wer nicht mitzieht, fliegt aus der Regierung. Unten revolutionär, oben, traditionell. Die Emanzipation vom ewig gleichen Motto »Ich, der Allmächtige«, eines potenten Patriarchen, wird so auf die Ära nach dem guten König vertagt. Und das kann dauern. Schade.
Makabre Karneval in Brasilien. Keine Frage, der Karneval in Rio ist das wohl wichtigste Event im brasilianischen Kulturkalender. Zu Recht überlässt man die Organisation der jährlichen Samba-Parade deshalb Profis. Dem ehemaligen Militär, Capitão Guimarães zum Beispiel, der seit den 80er Jahren den Vorsitz der Samba-Schulen in Rio innehat. Dass Guimarães während der Diktatur bereits eine steile Karriere als Folterknecht hingelegt hat, stört in Brasilien bislang scheinbar kaum jemanden. Der brasilianische Staat hat sich bis heute nicht sonderlich bemüht, die Verbrechen der Militärdiktatur aufzuarbeiten. Von 1964 an wurde in Sambalandia das nationale Motto Ordnung und Fortschritt besonders rigide durchgesetzt. Die Bilanz? Hunderte Ermordete und Verschwundene sowie Tausende gefolterte Oppositionelle. Die Täter werden immer noch durch ein Amnestiegesetz geschützt. Zwei von ihnen, der heutige ultrakonservative Ex-Gouverneur Antonio Carlos Magalhães und der frühere Diktaturminister Delfim Neto, sitzen gar in der Regierungskoalition von Präsident Lula da Silva. Doch nun steht erstmals doch ein renommierter Knochenbrecher vor Gericht. Nein, kein Parlamentarier und auch nicht der Karnevalskönig Guimarães, sondern Oberstleutnant Brianchi Ustra, der zur Zeit der Diktatur in einem Folterkeller in Sao Paulo wirkte. Vier ehemalige Gefangene haben zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Tortura Nunca Mais nun einen Prozess angestrengt. Die Kläger stapeln tief. Nicht Entschädigungen oder Gefängnis fordern sie, sondern nur, dass der Staat öffentlich erklärt, Ustra als Folterer beschäftigt zu haben. Ob Ustra auch wirklich schuldig gesprochen wird, bleibt abzuwarten. Indes bereitet Tortura Nunca Mais schon die nächste Klage vor, gegen den Karnevalskönig Guimarães höchstpersönlich. Der wird auch dieses Jahr wieder winkend auf dem Umzugswagen durch Rio rollen. Zeit eigentlich, ihn endlich vom Thron zu kicken.
De que lugar? Salitre do ar, podre da maçã. De onde virá? De que talibã? De poder de Alá? De que talismã? De que Iemanjá? De que Cunhatã? De que Paquetá? De que Jassanã? Alito do ar, sopro de hortelã. De onde virá? De que amanhã? Que DNA, que lembrança boa, 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 que lembrança boa.